So, jetzt brauche ich den Tim noch, genau. Ja, ein bisschen größer. Ich weiß nicht, welche Emotionen dieses Bild bei dir weckt. Vielleicht träumst du auch davon, das Fliegen zu lernen, wie Jack Rose hier lernt, an der Spitze des Schiffes, wo Himmel und Meer verschmelzen, Moment der Freiheit und des puren Lebens. Vielleicht geht es dir aber eher wie mir, als ich glaube, als 12-Jähriger oder so da im Kino war und enttäuscht war, dass das eher eine Liebesschnulze war, als dass es wirklich um die Geschichte des Schiffes ging, was mich interessiert hätte damals. Egal, wie du denkst, ob du das als Kitsch abtust oder ob es dich tief emotional bewegt hat damals. Ich glaube, jeder, der von uns hier sitzt, hat eine tiefe Sehnsucht in sich, geliebt zu werden und jemanden hinter sich stehen zu haben, der einen versteht, der einen trägt, mit ihm durchs Leben geht und festhält. Wir sehnen uns nach dem Moment der Freiheit und Liebe am Bug der Titanic, nach dem Jack, der hinter uns steht und sich bedingungslos für uns einsetzt. Und ja, der ein oder andere von euch sieht am Bug der Titanic eher schon den Eisberg auf sich zukommen und sieht das kritisch und weiß, wie die Geschichte vielleicht weitergegangen wäre. Und das ist das Problem an vielen Love Stories, die wir in Film und Fernsehen sehen, dass sie manchmal nicht so ganz mit der Realität zusammenpassen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse mir mal von KI helfen und arbeite ein bisschen dran. Wie wäre das mit Jack und Rose denn weitergegangen, wenn sie überlebt hätten? Oder wenn Jack verstanden hätte, was ihm Physiker heute alle erklären, dass die Tür sie locker beide ausgehalten hätte. Wie wäre es weitergegangen? Ich habe das mal formulieren lassen. Jack und Rose erreichen New York. Hoffnungsvoll auf ein gemeinsames neues Leben. Doch Jacks Arbeit als Hafenarbeiter und Rose Tätigkeit als Näherin stellen die Romantik ihrer Beziehung auf eine harte Probe. Die täglichen Herausforderungen lassen wenig Raum für die einstigen leidenschaftlichen Gefühle. Die Routine und Erschöpfung des Alltags lassen die Flamme ihrer Liebe langsam verblassen. Jacks unerfüllte künstlerische Ambitionen und Rose' Gefühle der Unterforderung und Isolation sorgen für zunehmend Distanz zwischen ihnen. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und Jacks Einberufung entsteht nicht nur eine physische, sondern auch eine emotionale Distanz. Rose engagiert sich während des Kriegs in humanitärer Hilfe und lernt Thomas kennen, einen Arzt, der ihre Passion teilt. Zwischen ihnen entwickelt sich eine tiefe, emotionale und intellektuelle Verbindung, die schließlich in einer romantischen Beziehung mündet. Als Jack aus dem Krieg zurückkehrt, findet er eine veränderte Rose vor, die emotional und romantisch nur mit Thomas verbunden ist. Die Entdeckung dieser neuen Beziehung trifft Jack tief und markiert den unwiderruflichen Bruch ihrer Beziehung. Die Spannungen, die schon vor seiner Abreise bestanden, sowie die neue Realität, dass Rose sich anderweitig verliebt hat, machen eine Versöhnung unmöglich. Rose und Jack kommen zu dem schmerzvollen Schluss, dass ihre Pfade sich trennen müssen. Während Jack versucht, durch seine Kunst in New York Heilung und neuen Sinn zu finden, baut Rose mit Thomas ein neues Leben auf, das nicht nur ihre gemeinsamen humanitären Ziele, sondern auch ihre emotionalen Bedürfnisse erfüllen soll. So viel dazu, wie die Geschichte auch hätte ausgehen können. Und wer weiß, wer nach Thomas gekommen wäre. Wir alle wissen, dass es oft so läuft. Kannst du das wegnehmen? Die beiden sind ja mittlerweile auch ein bisschen älter. Wir werden sie jetzt ein bisschen verlassen. Aber obwohl wir alle wissen, dass es oft so läuft, jagen wir diesen Momenten der Liebe nach. Selbst wenn es zur Folge hat, dass eine Beziehung vielleicht auf die nächste folgt. Es ist oft nur ein Ausdruck davon, dass Sehnsucht da ist, geliebt zu sein, geliebt zu werden. Vielleicht bist du auch jemand, der zu realistisch ist und weiß, dass die nächste neue Flamme auch nicht deine Bedürfnisse erfüllen wird und suchst dein Glück in anderen Dingen, wie Arbeit, Hobbys und Co. Versuchst dort glücklich zu werden und versuchst diese Sehnsucht nach Liebe, geliebt zu werden, zu dämpfen, sie dir selbst zu erfüllen. Und vielleicht, wenn du eher der pessimistische Typ bist, hast du dich längst der Bitterkeit hingegeben und siehst lieber nur alles eine Illusion an, die dir definitiv nicht vergönnt ist. Und hast alle Hoffnung begraben und lebst frustriert vor dich hin. Aber diese Sehnsucht, geliebt zu werden, wird keiner von uns los. Sie steckt tief in uns drin. Sie ist wie so ein hohler Zahn. Auch wenn wir sie nicht haben wollen, spielen wir die ganze Zeit dran rum. Wenn du so eine Nuss in den Zahn reingebissen hast und die nicht rauskriegst, dann bist du die ganze Zeit da am Rumtun. Kennt ihr das? Du bist irgendwo unterwegs und du wirst es draußen haben. Und so ist es, glaube ich, mit dieser Sehnsucht in unserem Leben, danach geliebt zu werden. In der Bibel gibt es ein Buch über jemanden, der eine ganz, ganz, ganz spezielle Liebesgeschichte erlebt. Eine, die nicht so zu den Hollywood-Verfilmungen passt, aber die vielleicht manchmal realistischer ist. Eine Liebesgeschichte, wo eine Frau drin vorkommt, die das so ähnlich lebt wie diese Rose, die ich gerade im Fortgang von Titanic ein bisschen skizziert habe. Eine Beziehung nach der anderen. Auf der Jagd nach dem emotionalen Glück und erfüllt sein. Eine Geschichte, die vielleicht erstmal nicht so ganz zu Weihnachten passt, und da muss ich euch um Geduld bitten. Der Bogen wird sich erst zum Schluss schließen. Er ist aber da. Aber eine Geschichte, die viel Emotion beinhaltet und die mehr mit unserer Realität zu tun hat, als wir im ersten Moment vielleicht denken. Ich rede von der Beziehung von Hosea und Gomer, seiner Frau. Das ganze Buch Hosea beschreibt eine ganz spannende Love Story. Und zwar, um das kurz zusammenzufassen für euch, ist Hosea ein Prophet im Nordreich Israels, der von Gott den Auftrag bekommt, dass er eine Frau heiraten soll, die entweder schon mehr oder weniger als Prostituierte lebt oder wo Gott ihm schon von vornherein sagt, dass das das Ende sein wird. Das ist nicht so ganz klar. Macht aber gar nicht so viel Unterschied. Das ist nicht unbedingt so die Traumfrau, wo ich meinen Sohn skizzieren würde und ihm empfehlen würde zu heiraten. Da hätte ich andere Vorstellungen. Das ist der Punkt, wo die Geschichte beginnt. Und Hosea tut das, das lesen wir im ersten Kapitel, Vers 3. Ich werde immer nur ein paar Verse rausgreifen, wir haben nicht die Zeit, um 14 Kapitel jetzt am Stück zu lesen. Hosea 1, Vers 3, da heißt es, da heiratete er, also Hosea, Gomer, die Tochter von Biblaim. Sie wurde schwanger von ihm und brachte einen Jungen zur Welt. Und da kommen noch zwei weitere Kinder. Also Hosea und Gomer heiraten, es kommen Kinder auf die Welt. Und eigentlich könnte man doch denken, für Gomer läuft alles perfekt. Hey, in der damaligen Zeit war das die Erfüllung, die du erreichen konntest als Frau. Gut verheiratet, gut versorgt, Kinder. Da hast du was gegolten in der damaligen Zeit. Aber Hosea reicht das nicht. Warum auch immer wirft sie alles weg, verwirft Hosea und rennt allen möglichen Liebhabern hinterher. Hosea beschreibt das mal in Hosea 2, Vers 7, wo er mehr oder weniger zu den Kindern spricht. Ja, ihre Mutter, oder über die Kinder spricht, ja, ihre Mutter war wie eine Hure. Sie hat es mit anderen Männern getrieben. Sie sagte, ich laufe meinen Liebhabern nach, die geben mir Wasser und Brot, Wolle und Leinen, Öl und Getränke. Es wird uns hier also Gomer beschrieben als jemand, die denkt, bei anderen Männern mehr zu bekommen als bei Hosea, bei ihrem Mann. Dass es hier beschrieben hat mit damals wichtigen Sachen wie Wolle, Brot, Öl und Getränken und Ähnlichem. Kann man urteilen drüber. Aber kennen wir vielleicht heute auch. Eine Beziehung verflacht irgendwie und man denkt, auf der anderen Seite sind die Wiesen grüner. Wenn ich nochmal irgendwo neu anfange, dann wird es besser. Vielleicht war das der Grund. Wir wissen es nicht genau, aber Gomer handelt genau so. Und dabei, Das beschreibt Hosea 3 Verse später in Hosea 2 Vers 10. War in Wirklichkeit er derjenige, wo sie genau mit diesen guten Dingen versorgt hat. Wo sie Sehnsucht hatte bei den anderen danach. Hosea 2 Vers 10. Aber sie erkannte nicht, dass ich es war, der ihr das Korn, den Wein und das Öl gab. Dass ich ihr das Silber und Gold vermehrte. Doch sie hat es für Baal vertan. Warum hier Baal die Rede ist, werden wir später noch genauer verstehen. Hosea sagt also, Gomer rennt anderen hinterher, um dort Dinge zu bekommen, die er ihr eigentlich längst gibt. Das ist, was sie tut. Gomer entzieht sich damit aber eigentlich allem Guten, das Hosea für sie tut, indem sie ihren Liebhabern hinterherrennt, in der Hoffnung, mehr zu bekommen, etwas Besseres, Schöneres. Und sie landet wortwörtlich, könnt ihr in Hosea 3, Vers 2 zum Beispiel lesen, in der Wüste. Am Ende wahrscheinlich sogar in Sklaverei, weil ein hoher Schuldpreis für sie bezahlt werden muss. Oder sie hat Schulden gehabt, das weiß man nicht genau. Auf jeden Fall wirklich am Ende. Und ich glaube, dass Gomer den Weg, wie in meinem Anfangsbeispiel Rose wählt, das tut sie, glaube ich, oft auch schon in Titanic, denn die war dort auch mit jemand anderem verlobt, Klammer zu, und vielen, vielen anderen unserer Zeit. Sobald Gefühle und Emotionen abflachen, braucht es den nächsten Kick. Aber genau wie es viele erleben, die diesen nächsten Kick hinterherrennen, landet sie am Ende doch wieder bei innerer Leere und Not. Bei ihr ganz bildlich in der Wüste. Was sollte Hosea mit so einer Frau tun? Mein Rat wäre ziemlich einfach. Lass bloß die Finger davon. Nimm deine Füße in die Hand und schau, dass du das Weite gewinnst. Also, meine Jungs, wenn ihr so jemanden mal mitbringt, das wäre mein Ratschlag. Ohne mit der Wimper zu zucken. Was ist Gottes Ratschlag für Hosea? Schlagt Hosea 3, Vers 1 auf. Das ist total spannend. Wir haben die Situation, Gomer hat ihn eigentlich sitzen gelassen, ist anderen hinterhergerannt. Und in Hosea 3, Vers 1 und 2 heißt es, und der Herr sprach zu mir, geh noch einmal hin und wirb um eine buhlerische und ehebrecherische Frau, wie denn der Herr um die Israeliten wirbt, obgleich sie sich zu fremden Göttern kehren und Traubenkuchen lieben. Und ich kaufte sie mir für 15 Silberstücke und 15 Scheffel Gerste. Der Text ist vielleicht nicht hundertprozentig klar, ob es immer um Gomer geht, aber im Gesamtkontext des Buches glaube ich, dass ja auch wieder Gomer gemeint ist. Dass also Hosea von Gott den Auftrag bekommt, dieser Frau, die ihn so ins Gesicht geschlagen hat, hinterher zu rennen und sie zurückzuholen. Ja, sogar noch zu bezahlen dafür, sei es für ihre Schulden oder aus Sklaverei heraus, was auch immer. Eine ganz andere Love Story. Warum verlangt Gott so etwas von Hosea? Er ist doch schließlich ein heiliger Gott und das Gesetz Mose, und bitte, wir sind hier eindeutig im Alten Testament unterwegs, hätte für die Tat von Gomer eine recht eindeutige, radikale Antwort übrig gehabt. Das könnt ihr in 5. Mose 22 lesen, ab Vers 22. Da heißt es nämlich, wenn jemand dabei ergriffen wird, dass er einer Frau beiwohnt, die einen Ehemann hat, so sollen sie beide sterben. Der Mann und die Frau, der er beigewohnt hat, so sollst du das Böse aus Israel wegtun. Wenn eine Jungfrau verlobt ist und einen Mann trifft sie innerhalb der Stadt und wohnt ihr bei, so sollt ihr sie alle beide zum Stadttor hinausführen und sollt sie beide steinigen, dass sie sterben. Die Jungfrau, weil sie nicht geschrien hat, obwohl sie doch in der Stadt war, den Mann, weil er seines nächsten Braut geschändet hat, so sollst du das Böse aus deiner Mitte wegtun. Klingt hart für uns, mag nicht so recht zu unserer Zeit passen, aber nachvollziehen könnten wir es doch eigentlich alle, dass das die Handlung gewesen wäre, die wir getan hätten an Hoseas Stelle. Vielleicht nicht in Form von einer Steinigung, aber zumindest doch in Form von einem ordentlichen Rosenkrieg. dass wir wirklich jetzt geschaut hätten, dass die mal Land, wo der Hase langläuft. Also ganz ehrlich, wir hätten uns doch überlegt, ihr das heimzuzahlen. Und Hosea hätte alle Moral und das Gesetz Mose auf seiner Seite gehabt und bekommt von Gott einen ganz anderen Auftrag, anders zu handeln. Warum? Ist euch diese Brisanz deutlich, die zu der Zeit, als Hosea geschrieben wurde, da im Raum stand in Israel? Eigentlich wäre es Hoseas Job gewesen, dass Gomer gesteinigt worden wäre. Und Gott gibt einen anderen Auftrag. Warum? Es wird im Vers 1 angedeutet. Weil diese Geschichte, die Gott Hosea mit Gomer schreiben lässt und die nur die ersten drei Kapitel des Hosea-Buches ausmachen, nur ein Beispiel dafür sind, für eine viel, viel größere Liebesgeschichte. Nämlich die von Gott mit seinem Volk. Gott nutzt Gomers exzessiven Ehebruch und das Handeln von Hosea, um Israel ihren eigenen Ehebruch vor Augen zu führen und seine Emotionen und sein Handeln zum Ausdruck zu bringen. Israel und in dem Fall konkret das Nordreich mit dem größten Stamm Ephraim, und das ist wichtig, weil wir gleich noch ein paar Stellen haben werden, wo von Ephraim die Rede ist, das ist quasi synonym für die Stämme des Nordreichs, haben Gottes großen Segen erlebt. Gott hat ihnen diesen geschenkt. Und kurz bevor Hosea auftritt, ist das Nordreich am Höhepunkt seiner Macht angekommen und in der vollen Blüte unterwegs. Aber umso besser es ihnen geht, umso mehr laufen sie von Gott weg. Wer regelmäßig in der Bibelstunde ist, bekommt das ziemlich mit und wird es in nächster Zeit noch mitbekommen. Hosea, Klammer auf, ist wahrscheinlich einer der Prophetenschüler von Elisa oder zumindest in der Nachfolgelinie von ihm da. Aber umso besser es ihnen geht, umso mehr laufen die Israeliten im Nordreich fremden Göttern hinterher. Und wisst ihr, was sie diesen fremden Göttern zuschreiben? Dass sie von ihnen den Segen bekommen hätten, den eigentlich Gott ihnen gibt. Sie erkennen nicht, dass Gott derjenige ist, der sie segnet, dass sie ihm alles Gute zu verdanken haben. Das, was Israel eigentlich zu erwarten hätte und auch zu erwarten hat, ist Verbannung und Verwerfung. Gott entzieht nämlich den Segen. Das heißt es auch in 5. Mose, Kapitel 28, Vers 36. Jahwe wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen, das du und deine Vorfahren nicht gekannt haben. Dort wirst du anderen Göttern dienen, Göttern aus Holz und aus Stein. Du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zum Gespött bei allen Völkern, zu denen Jahwe dich treibt. Das ist die Ankündigung Gottes an Israel, bevor sie ins heilige Land einziehen, schon von Mose. Was passieren wird, wenn sie sich von ihm abwenden. Und es ist auch die Botschaft, die Hosea in seinem Buch immer wieder bringen wird, dass das auf Israel zukommen wird. Gott entzieht ihnen seinen Segen und Israel wird dort landen, wo sie hingewollt haben, bei den fremden Göttern. Aber sie werden dort nicht Wein und Most im Überfluss erleben, sondern Mangel und tiefes Leid. Aber ist damit alles aus und vorbei? Ist es nur gerecht? Hosea gibt uns einen Blick darüber hinaus. Er zeigt uns nämlich etwas über Gottes Motivation, warum er Israel in die Verbannung führt. Weil Hosea nämlich beschreibt, dass er Gomer auch alles Gute entzieht, was er ihr eigentlich gegeben hatte, mit einer ganz bestimmten Motivation. Nämlich, damit sie zurückkehrt zu ihm. Und das ist die Motivation Gottes, wenn er Israel in die Verbannung führt, hier im Hosea-Buch. Damit Israel zurückkehrt zu ihm, damit sie ihn wiedererkennen. Hosea 2, Vers 8 und 9 beschreibt Hosea das. Darum versperre ich ihr den Weg, verzäune ihn mit Dornengestrüpp, verbaue ihn mit einer Mauer. Wenn sie dann ihren Liebhabern nachläuft, kann sie sie nicht erreichen. Sie wird sie suchen, kann sie aber nicht finden. Dann wird sie sagen, ich kehre um und kehre wieder zu meinem ersten Mann zurück, denn damals ging es mir besser als jetzt. Das ist Gottes Ziel, wenn er Israel in Verbannung führt, dass sie erkennen, dass sie Gott verlassen haben, dass sie umkehren und zu ihm zurückkehren. Wie es ihm aber wirklich geht, wenn er Israel in Verbannung führen muss, beschreibt Gott in Hosea an ein paar weiteren Stellen ziemlich am Ende. Hosea 11, Vers 1 bis 4 beschreibt das mit total emotionalen, tiefen Worten. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich meinen Sohn. Doch so oft ich die Israeliten durch Propheten rief, gingen sie von ihnen weg. Sie opferten den Baalen und räucherten den Götzen. Ich lehrte Ephraim laufen. Ich nahm es auf meinen Arm. Doch sie begriffen nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie herbei, mit Seilen der Liebe. Ich war wie ein Elternpaar für sie, das sich den Säugling an die Wange hebt. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Das ist erstmal die ganze Geschichte, wo Gott mit Israel bisher geschrieben hat. Und merkt ihr, dass die Eltern sind, können es vielleicht noch mal mehr nachvollziehen, wie Gott hier beschreibt, wie Gott alles tut für Israel. Hey, der hat ihm das Laufen beigebracht, das ist das Bild, was er hier nennt. Er hat es an seine Wange gehalten, gehoben, getröstet, aufgehoben. Er hat alles gegeben für dieses Kind Israel. Und das Kind begreift nicht, wie Gott es wirklich gut mit ihnen meint, sondern rennt anderen Göttern hinterher. Göttern, die schlecht mit ihm meinen. Dann spürst du in den Versen die Emotionen, wie tief Gott in sein Herz blicken lässt, welche Emotion er dabei hat, wenn er Israel sieht und wenn er Israel in die Verbannung schicken muss, wie er jetzt in den nächsten Versen 5 bis 7 beschreibt. Es soll zwar nicht nach Ägypten zurück, doch Assur wird sein König sein. Da beschreibt er eben, dass das Gericht über Assyrien, über das Nordreich kommt. Denn sie verweigerten es, sich zu bekehren. Nun wird das Schwert in seinen Städten tanzen. Es macht ein Ende mit ihrem Geschwätz. Es wird sie wegen ihrer Ratschläge fressen. Doch mein Volk hängt fest am Abfall von mir. Und ruft man es zurück, erhebt sich keiner von ihnen. Wenn du als Vater das über dein Kind sagen musst, dann sagst du das mit tiefer Trauer und tiefem Leid. Wenn du das siehst, wie es wegläuft. Und es ist eigentlich der Moment, wo Gott alle Grund hätte, es sein zu lassen mit Israel. Aber lest Vers 8. Gott bleibt nicht dabei. Der lässt jetzt all seine Emotionen in Lauf. Wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Ich kann dich doch nicht vernichten wie Adma, dich wie Zeboim behandeln. Das sind zwei Städte, die vernichtet worden sind. Das Herz dreht sich mir im Leib herum. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will meinen lodernden Zorn nicht vollstrecken, will Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich bin der Heilige in dir. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Gott, der allen Grund hätte, Israel aufzugeben. Es wäre gerecht. Es würde dem Urteil des Gesetzes entsprechen. Aber er tut es nicht endgültig. Warum? Weil seine Liebe stärker ist. Hosea endet damit, dass er beschreibt, wie Gott sich selbst darum kümmert, dass Israel von seinen Sünden geheilt wird. Gott geht dort weiter. Er nimmt Israel nicht nur wieder als seine Braut an wie Hosea Gomer. Nein, er verwöhnt und segnet es wieder über alle Maßen. Hosea 14, 5 bis 10. Ich will ihre Untreue heilen, sie aus freien Stücken lieben. Mein Zorn hat sich von ihnen abgewandt. Ich werde für Israel sein wie der Tau. Es soll blühen wie die Lilie, Wurzeln schlagen wie der Libanon weit. Seine Triebe sollen sich ausbreiten, dass seine Pracht wie der Ölbaum sei, sein Duft wie der vom Libanon weit. Die in seinen Schatten wohnen, kehren zurück. Sie bauen wieder Getreide an und blühen auf wie der Weinstock, dessen Ruf wie der Wein vom Libanon ist. Ephraim wird sagen, was soll ich noch mit den Götzen? Ich habe ihn erhört und freundlich auf ihn geblickt. Ich bin wie ein immergrüner Baum, an mir findest du reiche Frucht. Wer weise ist, begreife das alles. Wer klug ist, erkenne es. denn gerade sind die Wege Jahwes. Und die Gerechten gehen darauf, doch die Treulosen kommen dort zu Fall. Das ist das Ende von Hosea, wo Gott beschreibt, wie er selbst sich darum kümmern wird, dass diese Untreue von Israel geheilt wird und wie er sie wieder überreich segnen wird. Wie passt das zu Weihnachten? Ja klar, Fest der Liebe, aber war es das schon? Warum so eine komische Geschichte und warum so ein ungewöhnlicher Text und noch viel mehr? Was hat das Ganze mit dir und mir zu tun? Was hat Gottes Liebe zu Israel mit deinem Leben zu tun? Ist das nicht etwas, wo das Volk Israel Hoffnung haben kann, dass wenn sie eines Tages umkehren zu ihm, eines Tages diese Liebe Gottes erkennen, sie wieder seinen Segen erfahren? Aber für mich? In Hosea ist eine Randbemerkung drin, die aber einen Anknüpfungspunkt auf Weihnachten birgt und zu uns hin. Hosea 3, Vers 5, wo Gott mal beschreibt, wie sie wieder umkehren werden. Dort heißt es, dann werden sie umkehren und sich Jahwe ihrem Gott zuwenden und ihrem König aus dem Stamm Davids. Am Ende der Zeit werden sie zitternd zu Jahwe kommen und seine Güte suchen. Dieses Zuwenden zurück zu Gott geschieht damit, dass Israel sich dem König David in manchen Übersetzungen oder dem Nachkommen der Linie Davids zuwenden. Und Bibelleser wissen mehr, das ist jetzt keine Überraschung, dass das Jesus Christus ist und kein anderer. Was hier bei Hosea nur eine Randnotiz ist, ist der Zentralpunkt, wie Israel gerettet werden kann und wie du und ich gerettet werden können, indem Zuwendung zu dem einen König Davids geschieht. Und das hat viel mit uns zu tun, diese Hosea-Geschichte. Wir verhalten uns nämlich wie Gomer. Ob das wahrhaben wirst oder nicht. Wir haben tiefe Sehnsucht danach, geliebt zu werden, angenommen zu werden. Das kann keiner durchstreichen. Wir haben Sehnsucht nach dem einen, der alles für uns aufgibt und suchen dieses Glück überall, nur in der Regel nicht bei ihm. So wie Gomer ihr Glück bei ihren Liebhabern gesucht hat und nicht bei Hosea, so sind wir als Menschen, du und ich, unterwegs und suchen unser Glück überall, nur nicht bei dem, der uns wahres Glück geben kann. So wie Israel sein Glück bei allen möglichen Göttern der umliegenden Völker gesucht hat und nur nicht bei dem, der ihnen alles Glück gegeben hat. Und das Ganze beschreibt Paulus in Römer 1, Vers 21 bis 25. Da beschreibt er uns, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm, statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Wir sind eigentlich eine Gesellschaft, die alles über Gott wissen müsste, die auf dem christlichen Fundament unterwegs ist. Gesellschaft und Nationen, die tief gesegnet sind von Gott in den letzten Jahrhunderten oder Jahrzehnten zumindest. Und obwohl wir das erkennen müssten, suchen wir unser Glück an allen möglichen anderen Stellen. Vielleicht bist du jemand in deinem Leben, der eigentlich tief von Gott gesegnet ist und sein Glück an allen möglichen anderen Stellen sucht. Der Glück und Erfüllung im Leben überall sucht, was eigentlich gegen dem ist, was Gott sagt, das gut ist. weil er denkt, es würde ihm so viel mehr geben, als was Gott, der alte Spaßverderber, ihm geben könnte. Das kann doch nicht wahr sein, denken wir, dass bei Gott meine tiefsten Sehnsüchte besser und mehr gestillt und erfüllt würden, als bei allem Schönen, was mir diese Welt zu bieten hat. Und laufen weg von Gott. So wie Gomer von Hosea wegrennt, so wie Israel von Gott wegrennt. Und die Folge ist, was wir in unserem Leben dann erfahren, dasselbe, was Gomer erfahren hat und was Israel erfahren hat. Dann dürfen wir diesen Dingen nachrennen und wir dürfen erfahren, wo sie uns landen lassen. In der Wüste, in der tiefen Leere und Einsamkeit. So wie Gomer, wo sie sich von den Liebhabern so viel erhofft hat und wahrscheinlich in Schulden und Sklaverei gelandet ist. Vielleicht hast du das in den letzten Jahren deines Lebens immer wieder erfahren. Denkst du auch manchmal, dass du ohne Gott glücklicher wärst? Funktioniert das? Bist du es wirklich? Bist du wirklich tief in deinem Inneren glücklicher ohne Gott? Geben dir diese Dinge wirklich Erfüllung? Vielleicht schämst du dich, wenn du darüber nachdenkst. Ich kann mir vorstellen, dass Gomer sich geschämt hat, wo Hosea wiedergekommen ist. Wo Hosea sogar noch bezahlen musste, um sie wieder aufzunehmen. Vielleicht hat sie ihm gar nicht in die Augen schauen wollen. Aber Good News. Hoseas Hingabe, um Gomer zurückzugewinnen, ist nur ein schwaches Bild dafür, was Gott getan hat, um dich und mich zu gewinnen. Die Geburt Jesu ist der Moment, wo Gott zu dir in deinem Leben kommt, wie Hosea zu Gomer kommt, um dich aus allen deinem Elend freizukaufen. Es ist der Moment, wo Gott alles aufgibt, um die größte Rettungsaktion der Geschichte zu starten. Die Rettungsaktion für dein und mein Leben. Mit der Geburt Jesu wird sichtbar, dass diese Liebe Gottes noch viel größer ist und weitergeht, als sie im Buch Hosea beschrieben wird. Sie gilt nämlich nicht nur dem Volk Israel, nein, sie gilt allen Menschen. Johannes 3, Vers 16 sagt uns, dass dieser so berühmte Vers. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und Jesus zitiert später in seinem Leben aus dem Buch Hosea heraus, in der Situation, wo er auch zu jemandem kommt, der eigentlich ziemlich am Ende der Gesellschaft unterwegs ist und tiefer Abschaum ist, nämlich bei der Berufung von Zachäus in Matthäus 9. 9 bis 13. Dort heißt es, als Jesus weiterging und an der Zollstelle vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, der Matthäus hieß. Er sagte zu ihm, folge mir nach. Matthäus stand auf und folgte ihm. Später war Jesus in seinem Haus zu Gast. Aber viele Zolleinnehmer und ähnliche Sünder waren ebenfalls zu dem Essen gekommen, um mit Jesus und seinen Sündern zusammen zu essen. Da sahen einige Pharisäer das und sagten zu seinen Jüngern, wie kann euer Lehrer sich nur mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch sitzen? Das sind die, die bei Hosea gekommen hätten und wären und die Steine ausgepackt hätten für Gomer. Jesus hörte es und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nun geht und denkt darüber nach, was es bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr auch, dass ich nicht gekommen bin, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünde. Gottes Liebe geht weiter als die Grenzen Israels sind. Gottes Liebe geht weiter, als menschliche Liebe bereit ist zu gehen. Gottes Liebe sprengt mit Geburt Jesu alle Grenzen. Sie geht auf Golgatha über diese Grenzen hinaus, als Jesus stirbt, um auch für dich den Preis zu bezahlen, den es kostet, um dich in Freiheit zu bringen. Zachäus, Gomer und viele andere sind die Menschen, wo Gott allen Grund hätte, sie zu verdammen und wegzuwerfen. Und wo Gottes Emotionen und sein ganzes Handeln in Weihnachten und Golgatha eskalieren, um diese Menschen freizusetzen, zu befreien und zu erlösen. Die Emotion von Gottes Liebe, wie sie uns das Buch Hosea beschreibt, ist die Motivation hinter Gottes Entscheidung, Mensch zu werden. Sie ist die Motivation hinter Weihnachten und sie ist der Grund, warum der tiefste Sinn von Weihnachten nicht ohne Golgatha begreifbar ist. Weil wir freigekauft werden mussten. Weil ein Schuldschein zu zerreißen war. Aber genau das tut Gott, weil er uns liebt. Römer 5, 8 ist so ein bekannter Vers und wir kennen ihn alle, aber das ist im Zentrum von Weihnachten mit drin. Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Moment, Weihnachten, nicht Ostern? Ja, weil Weihnachten schon der erste Schritt dahin ist, wo Gott sich entscheidet, uns nachzugehen, zu uns reinzukommen in dieses Elend, weil wir gar nicht in der Lage waren, zu ihm zu kommen, zu ihm durchzudringen. Wo Gott entscheidet, Mensch zu werden. Dieses Kind in der Krippe ist der eine, der alle deine Sehnsucht nach Liebe stillen will, der alle deine Sehnsucht nach Angenommensein erfüllen will, der hinter dir stehen will, dich halten will, dich in Freiheit setzen will, der eine, der deine tiefsten Sehnsüchte kennt. Es ist der König aus der Linie Davids, den Israel erkennen muss, den aber vor allem heute du erkennen musst in deinem Leben, hier und jetzt. Was möchte Gott, wie wir darauf reagieren sollen, dass er uns so liebt? Mehr religiöse Aktivität? Es ist das, was Gott von Israel wollte, von dir will. Anstelle nur an Weihnachten in die Kirche zu gehen, vielleicht in Zukunft auch an Ostern. Ist das alles? In Hosea 6,6, das ist, was Jesus vorhin zitiert hat, greift Hosea etwas auf, was sich nur schwach im Alten Testament andeutet, wo er sagt, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Es ist etwas Spannendes, was Gott von Israel fordert und was er von dir und mir fordert. Liebe, da will ich gar nicht jetzt so tief drauf eingehen. Und Erkenntnis von ihm. Was meint dieses Gott erkennen? Meint es ein bisschen mehr Wissen anhäufen? Das Thema Gott erkennen zieht sich wie ein roter Faden durch Hosea. Es taucht 15 Mal auf in dem ganzen Buch. Was meint er damit? Ich will uns zwei Stellen zeigen, aus dem Hosea-Buch noch, wo wir nämlich sehen, was Israel nicht erkannt hat, weil sie uns einen Hinweis darauf geben, was Gott sich wünscht, was sie erkennen sollten. Hosea 2, Vers 10, aber sie erkannten nicht, dass ich es war, der ihr das Korn, den Wein und das Öl gab, dass ich ihr das Silber und Gold vermehrte. Doch sie hat es für Baal vertan. Und Hosea 11, Vers 3, dennoch bin ich es gewesen, der Ephraim am Gängelband geleitet und es auf die Arme genommen hat. Aber sie haben nicht erkannt, dass ich ihr Arzt bin. Das Erkennen, von dem Hosea spricht und das sich wie ein roter Faden übrigens durch die ganze Bibel zieht, meint mehr als bloßes Wissen. Es ist tiefes, persönliches, intimes Erkennen dessen, wer Gott ist, wer Gott ist. Für dich und mich ist und was er für dich und mich getan hat. Darum geht es Gott wirklich. Du kannst viel Wissen über ihn haben, aber wirklich erkennen wirst du ihn erst, wenn du verstehst, dass dieses Kind in der Krippe und das, was dieses Kind später am Kreuz tut, für dich persönlich getan wurde. Erst wenn du verstehst, was Krippe und Kreuz für dich persönlich bedeuten, wirst du Gott wirklich in aller Tiefe und persönlich erkennen. Gott wünscht sich von dir das, was sich Hosea von Gomer wünscht. Dass sie erkennt, dass er derjenige ist, wo sie liebt, der alles aufgibt für sie. Dass in dem Moment, wo er wiederkommt, um sie freizukaufen, sie nichts anderes tut, als ihre Sachen packt und mit ihm nach Hause geht. Das ist es, was sich Gott von dir wünscht. Dass du umkehrst, mit ihm nach Hause kommst. Komm nach Hause zu ihm. Dort wirst du den einen treffen, der deine Sehnsucht nach Liebe und Angenommensein wirklich füllen kann, der hinter dir steht und alles in deinem Leben gibt, was du brauchst. Und wenn du schon längere Zeit zu Hause bei ihm bist, dann beschäftige dich mit ihm und hör nicht auf damit. Diesen Gott immer mehr kennenzulernen. Dieses Kind in der Krippe, diesen Mann am Kreuz. Lern ihn mehr kennen. Es ist Paulus sein tiefster Wunsch für die Epheser. Ich ziehe da kurz unseren Hauskreis raus. Wo er in Epheser 3 betet für die Epheser, dass sie mit Kraft Gottes gefüllt werden. Und Epheser 3, 18 bis 19 beschreibt er das Ziel dessen, warum sie Kraft Gottes in ihrem Leben brauchen. Epheser 3, 18 bis 19. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Gott wirklich kennen bedeutet, seine Liebe, die er zu dir hat, zu verstehen. Umzukehren, diese anderen Dinge, die dir mehr Erfüllung versprechen, sein zu lassen und heimzukommen zu ihm. Das sprengt alle Dimensionen, wie wir im Hauskreis festgestellt haben, hier im Epheserbrief. Es sind nämlich 4 und nicht 3, die wir begreifen können. Wenn wir Gottes Liebe in unser Leben reinlassen. Ich wünsche dir für diesen Heiligabend nicht weniger, als dass du gepackt wirst von dieser unendlichen Liebe Christi, des Kindes in der Krippe, des Mannes am Kreuz. Dass dieses Erkennen alle deine Vorstellungen von Liebe, die du je hattest, sprengt, über den Haufen wirft und größer und tiefer wird. Amen.